Hallo und willkommen bei der Pausenansprache. Mein Name ist Björn und ich bin dein Gastgeber. Dies ist die Episode 2.
Hallo Randa!
14-0. Sehr, sehr gut, da ist noch alles drin.
Also, Fokus.
3, 2, 1!
Pausenansprache. Der Podcast von Trainern für Trainer.
Heute möchte ich dich mitnehmen in einen der intensivsten Momente der Trainer-Sportlerinnen-Beziehung. Die Pausenansprache. Ein Moment voller Erwartungen von Trainern an die Spieler, von den Spielern an den Trainer. Was passiert da eigentlich?
Moin. Also bei einer Halbzeitansprache geht mir eigentlich immer relativ wenig durch den Kopf.
Ich habe eine Pausenansprache meines damaligen Trainers in Erinnerung. Das war eine deutsche Meisterschaft. Er hat eigentlich nicht viel gesagt, weder positiv noch negativ, sondern einfach nur motiviert.
Meine Motivation ist halt immer je nachdem, wie das Spiel ist.
Pausenansprachen sind für mich immer etwas gewesen, wo ich auf Hilfe gehofft habe.
Also mir ist es immer wichtig, in einer Pausenansprache zwei Dinge rauszunehmen. Etwas Positives und etwas, was verbesserungswürdig ist.
Gerade vom Rand sieht man ja immer noch ein bisschen mehr dann kommen.
Im zweiten Schritt übergebe ich dann das Wort an den Kapitän oder die Kapitänin.
Man muss kein lauter Trainer sein, meiner Meinung nach. Man muss auch kein autoritärer sein. Ich sage jetzt mal, als Beispiel aus dem Fußball jetzt so ein Felix Magath, der um die Ecke kommt und alle kuschen. Wenn es so, wie es ja bei uns ist und wie ich es auch verständlich finde, dass halt dann auch nach dem Trainer die Spieler noch etwas sagen, dann ist da auch für mich meiner Meinung nach eine Rangfolge einzuhalten.
Dann ist es mir wichtig, dass die Mannschaft einmal gemeinsam zusammen durchatmet, noch einen Schluck Wasser trinkt und dann wieder fokussiert aufs Feld geht.
Man versucht es dann halt umzusetzen. Ob es dann klappt oder nicht, ist ja immer so dahingestellt, sage ich mal so.
Ich glaube, wenn man eine Mannschaft länger betreut, weiß man als Trainer, was davon nöten ist.
Wenn ich zurückblicke in meine Trainertätigkeit, dann denke ich manchmal daran, ich habe echt Mist gebaut in den Ansprachen. Entweder habe ich den Druck zu hoch gesetzt, nicht die richtigen Worte gefunden oder war zu emotional, manchmal zu wenig emotional. Das möchte ich mehr analysieren. Was habe ich dort eigentlich gemacht? Was für Hilfen kann ich bekommen? Und ich habe die Gelegenheit, mit Dennis Wolf von der Uni Hildesheim zu sprechen. Dennis ist Teil einer Forschungsgruppe, die sich explizit mit der Pausenansprache beschäftigt.
Also mein Name, du hast gesagt, ist Dennis Wolf. Ich komme aus Hildesheim und ich arbeite auch in Hildesheim an der Universität. Konkreter arbeite ich am Institut für Sportwissenschaft. Hier bin ich schon sehr lange wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ich habe hier Lehramt studiert, die Fächer Sport und Wirtschaft, und bin danach auch hier geblieben für meine Promotion und habe im Rahmen der Sportunterrichtsforschung promoviert zum Thema soziale Ordnung im Sportunterricht. Bin auch hier in der Lehre tätig, gebe Seminare im Master und im Bachelor. Forsche jetzt in einem anderen Bereich, über den wir heute sprechen wollen. Das interessiert mich, das ist so ein bisschen, ich komme ja auch aus dem Basketball, während Unterrichtsforschung mein Standbein ist, dann ist der Leistungssport jetzt wohl eher so mein Spielbein, sage ich mal.
Ich bin auf dich ja gekommen über den Landessportbund Niedersachsen und euer Forschungsprojekt, was dort vorgestellt wurde, es geht ja darum um Pausenansprache, so wie der Podcast, und ihr seid eine Gruppe, ne? Eine Forschungsgruppe, die sich dem Thema widmet. Genau. Wie seid ihr darauf gekommen?
Ja, genau. Also es gibt diese Forschungsgruppe, die kann ich ja einmal kurz nennen. Also die Leitung mache ich gemeinsam mit Professor Dr. Peter Frey, der hier den Lehrstuhl auch leitet bei uns am Institut. Und dann gehören zur Projektgruppe noch Christian Hungerecker, der bei uns als Mitarbeiter mit dabei ist, und Lennart Weking. Das ist so die Forschungsgruppe. Wir haben auch noch Hilfskräfte, die das mit unterstützen. Und ja, wie wir dazu gekommen sind, das ist eigentlich ganz interessant, weil das so aus einer Seminaridee entstanden ist, wo wir dachten, wir müssten was in dem Rahmen von Videografie machen, weil uns das so methodisch irgendwie interessiert. Und dann standen wir irgendwann, das war wirklich ein Flurgespräch, da und dachten, dass die Auszeiten, die im Handball derzeit immer auch gefilmt werden, super interessant sind. Also das war damals, lief die WM, ich glaube, das war jetzt muss ich 2018 oder so, lief die WM und wir haben die Spiele verfolgt und so, der deutschen Nationalmannschaft, und haben halt dann immer gemerkt, ja, das ist ja super verdichtet, was dort stattfindet und findet unter Druck statt, und wir interessieren uns sowieso für Interaktion und Sprache. Und dann ist das eigentlich so ein bisschen geboren und haben wir das weitergesponnen. Und jetzt sind wir so richtig in Fahrt gekommen, sage ich mal, haben die Idee ausgeweitet. Wir sprechen jetzt nicht mehr nur von Auszeiten, sondern von, ja, Spielunterbrechung eigentlich. Also es ist ein bisschen weiter gefasst. Wir interessieren uns zwar immer noch für Timeouts, das ist immer noch wichtig, aber wir interessieren uns auch für die Vorbesprechung, für die Viertel-, Halbzeitpausen oder auch Satzpausen, je nachdem welche Sportart. Und auch über die Nachbesprechung, das interessiert uns auch. Also wir wollen so probieren, alles, was so um ein Spiel herum gesagt wird mit der Mannschaft, das etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.
Okay, also es geht dort um Kommunikation zwischen Trainern, Trainerinnen und Sportlerinnen und untereinander, Sportlerinnen untereinander. Genau. Und wahrscheinlich auch um Beziehungsarbeit.
Oder? Genau. Die Trainer-Athletinnen-Beziehung spielt eine besondere Rolle. Es geht darum, wie sprechen eigentlich Trainerinnen und Trainer in diesen Drucksituationen, sage ich mal. Also auch eine Halbzeitpause ist ja irgendwie auch eine Drucksituation immer noch, auch wenn es jetzt nicht wenn es zeitlich ein bisschen entlasteter ist manchmal, je nachdem, welche Sportart man sich anguckt. Aber uns interessiert, wie sind eigentlich diese Gesprächsphasen sprachlich gemacht und wie wird dort interagiert? Also wer sagt was? Wie wird etwas gesagt? Was sind die Inhalte? Wird, sage ich mal, miteinander gesprochen oder wird das eher direktiv in so einem Monolog irgendwie gemacht? Das interessiert uns. Und da sieht man schon so ein paar erste Hinweise auch in dem Material. Wir sind ja noch quasi am Anfang. Wir haben diese Pilotstudie für uns im Handball gemacht und sind jetzt dabei, das auf andere Sportarten auszuweiten. Also wir gucken jetzt gerade im Basketball und im Tischtennis zum Beispiel etwas genauer hin. Und das sind so die Zugänge, die wir gerade haben. Uns interessiert auch, wann werden Auszeiten genommen? Dazu gibt es schon ein paar Studien, aber die sind alle eher so, ich sag mal, quantitativ angelegt, und uns interessiert eher so die qualitative Forschungsrichtung, wo wir uns ja mit der Sprache mehr befassen möchten und wollen auch gucken, wenn jetzt etwas gesagt wurde, wie es gesagt wurde, welche Auswirkungen hat das auf das Spielgeschehen? Hat das überhaupt einen Effekt? Weil es ja immer auch um Sieg und Niederlage geht.
Ich habe da im Vorfeld mit einem ehemaligen Spieler von mir gesprochen, der mittlerweile auch als Trainer tätig ist, und der hat gesagt, du Björn, eigentlich die Halbzeitansprachen, das ist nie bei mir angekommen. Deswegen lege ich jetzt auch als Trainer eigentlich keinen großen Wert darauf. Habt ihr jetzt schon so unterschiedliche Typen, sowohl von Trainerinnen als auch Sportlerinnen, feststellen können?
Das ist super interessant, was dein Kollege da gesagt hat. Interessant ist die Konsequenz, dass er sagt, er legt keinen Wert darauf. Wir haben auch in anderen Gesprächen mit Trainern, und auch jeder hat ja von uns auch irgendwie eine eigene Sportbiografie, ist das auch so, dass man gesagt hat, ja, welchen Wert haben jetzt diese Halbzeitgespräche oder diese Timeouts, und dass man manchmal auch gar nicht so viel davon mitnimmt. Aber interessant wäre ja dann zu gucken, wie kriegt man denn die Timeouts so gestaltet, dass man etwas mitnimmt und dass man am Ende sagt, okay, das sind sozusagen die Stellschrauben, damit die Athletinnen auch etwas mitnehmen können. Also ich sage jetzt mal so banale Sachen wie nicht zu viele Informationen zu geben, sondern gezielte Ansprachen zu machen, und vielleicht weniger ist mehr. Aber das wissen wir noch nicht genau, ob weniger mehr ist. Das können wir noch nicht genau sagen. Aber so ein paar Typen ist schwierig zu sagen, weil wir jetzt noch nicht so viele unterschiedliche Trainertypen haben und über die Sportarten hinweg. Ich kann ja so ein paar Einblicke geben. Es ist schon so im Handball gewesen, dass es an bestimmten Stellen zu kleineren Dialogen kommt, also dass dann auch die Spieler mit einbezogen werden in die Entscheidungsfindung. Und das finden wir sehr interessant, weil im Handball zum Beispiel ist die Auszeit 60 Sekunden und die 60 Sekunden hat man nicht wirklich. Also bis man zusammenkommt, und dauert es etwas, und 10 Sekunden vor Schluss kommt schon wieder die Sirene. Also sind das 30, 40 Sekunden. Und trotzdem werden in manchen auch spielentscheidenden Situationen Spieler gefragt, was sie spielen möchten, welche Art der Verteidigung sie wählen möchten zum Beispiel. Und das hat uns schon auch erstaunt, dass, obwohl man manchmal eher so Monologe von Trainern hat und dass er so ein bisschen direktiv ist, die Spieler mit einbezogen werden. Was natürlich von mit dem Stichwort Trainer-Athlet-Beziehung, was du vorhin genannt hast, super interessant ist, weil es einfach eine starke Partizipation zeigt. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiges Element ist, um so etwas zu gestalten, dass es darum geht, die Spieler mit einzubeziehen, weil die sind am Puls, ne, auf dem Spielfeld.
Wenn ich mich in meine Trainerausbildung zurückerinnere, da hatten wir immer etwas so, unser Weltverband hatte so hat ein Modell, das ich auch aus der Didaktik kannte, so welcher Trainertyp bin ich und wie bin ich und wann mache ich welche Ansagen, ob ich jetzt so der, in der Pädagogik würden wir so vom anti-autoritären Typ sprechen oder vom kooperativen Trainertyp oder vom autoritären. Und dass besonders in Drucksituationen vielmehr dann man zum Autoritären geht. Was hat einen Effekt, einen größeren Effekt für die Sportler?
Also ich glaube, so Trainertypen, das hat ja stark was pädagogisch-psychologisches, ne? Diese Typen, die da rausgearbeitet wurden. Vielleicht würden wir so sprachliche Typiken herausarbeiten können am Ende. Das wäre interessant, weil vieles, glaube ich, in diesen Auszeiten sehr erfahrungsbasiert auch abläuft. So ein bisschen das, was dein Kollege auch gesagt hat, ist ja auch eine erfahrungsbasierte Konsequenz, jetzt zu sagen, ich lege nicht so viel Wert darauf. Und ich glaube, dass die Auszeiten häufig auf Grundlage von Erfahrungen nur gestaltet werden. Und Ziel soll es sein, dass wir ja unser Wissen so, sage ich mal, transportieren in die Traineraus- und Fortbildung, dass man daraus Erkenntnisse ziehen kann, um sozusagen das Handeln in Auszeiten auch ein Stück weit zu trainieren. So, und ich glaube, dass das für die Traineraus- und Fortbildung schon eine erste Erkenntnis sein könnte, dass man sich stärker in solche Reflexionen begibt und im Nachgang an Wettkämpfen seine eigenen Auszeiten oder Pausengespräche sich anschaut und für sich auch überlegt, wie kann ich es anders oder besser machen. Das soll auch Gegenstand von Aus- und Fortbildungsstrukturen sein. Das möchten wir mit dem Projekt erreichen, dass wir in diese Module mit reinkommen und das Wissen dort verbreiten. Und das andere ist, was wir jetzt auch schon in den ersten Analysen und Gesprächen herausgefunden haben, ist, dass die Interaktion in den Auszeiten ja sehr verdichtet ist. Also es wird auf sehr viel Wissen rekurriert, das ja in der Mannschaft immer schon irgendwie vorhanden ist, ne? Und es ist wichtig, das auch im Training vorzubereiten. Also man könnte auch solche Auszeiten oder so etwas auch im Training vermehrt machen, um auch die Spieler nicht immer nur in der Spielsituation vielleicht damit zu konfrontieren. Sie sind ja genauso damit konfrontiert wie die Trainer, dass darüber sich verständigt wird, was sagen wir, wie ist das ein Stück weit gestaltet, diese Situation?
Finde ich absolut spannend. Und wenn ich wieder in meine Biografie als Trainer zurückgucke, habe ich mit meinen Mannschaften vor Spielen 2 oder 3 Themen, Schwerpunkte gesetzt und gesagt, an denen wollen wir heute in dem Spiel besonders arbeiten. Es ging nicht nur ums Gewinnen, sondern wirklich auch um das Verbessern. Und wir haben an diesen Schwerpunkten auch im Training gearbeitet. Und das ist darauf, worauf wir uns fokussieren. Darauf dann auch versucht, ich weiß nicht, wie effektiv ich war, wenn ich mal einen Spieler höre, der sagt, das kam gar nicht an, darauf dann auch in der Halbzeitansprache Bezug zu nehmen, auf diese Schwerpunkte. Ja, und jetzt aber in meiner Reflexion so danach wäre wahrscheinlich ein stärker partizipativer Ansatz dann dabei, hätte dabei sein müssen mit den Spielern. Und denen sagen, okay, das sind unsere Schwerpunkte, wie sieht's aus? Und kommt man ins Gespräch.
Ja, schön, wie du das auch formuliert hast. Ich glaube, dass es ein Mehrwert ist, die Spieler öfter mal mit einzubeziehen. Ich selber hatte unterschiedliche Trainer. Also ich hatte auch impulsive, autoritäre Trainer in dem Vokabular, was wir gerade hatten. Und auch eher welche, die sehr stark fast partizipativ auch gearbeitet haben. Und ich habe mich anders wahrgenommen gefühlt. Also ich habe eine andere Verantwortung gespürt, auch in den Auszeiten oder so etwas mitzugestalten. Egal, ob ich jetzt Kapitän war oder nicht. Häufig sind es vielleicht nochmal eher Kapitäne, die nochmal in den Auszeiten auch nochmal ein bisschen das Rederecht haben dürfen oder so. Vorher oder nachher nochmal irgendwas mit auf der Ebene der Spieler vielleicht mit anzubringen. Genau, aber das ist, glaube ich, echt ein Punkt, wo man Weil wenn man sich den Leistungssport anguckt, dann wird an so vielen Ecken im Training und in den Spielformaten geschraubt. Es gibt so viele Videoanalysen, die Spieltaktik und Technik und sowas hervorbringen. Und ich glaube, dass wir mit so sozialkommunikativen Wissen in diesen Pausengesprächen, das ist, glaube ich, noch eine Stellschraube, wo man was machen kann.
Ich würde jetzt zur Rubrik Der Tresor kommen. Und da geht es immer darum, dass mein Interviewpartner, dem Zuhörer, dem Trainer, der Trainerin, einen Tipp gibt, den wir wieder rausholen können aus dem Tresor. Und welchen Tipp würdest du jetzt aus eurer Grundannahme, aus der Grundthese den Trainerinnen und Trainern mitgeben?
Der Tresor.
Also vor dem Hintergrund, dass das alles noch am Beginn ist, ne? Das, was wir hier machen. Ich würde aber jetzt schon den Hinweis geben, sehr sensibel zu sein für die Gestaltung von Timeouts und Halbzeitgesprächen oder Viertelgesprächen, dass man es einfach ein bisschen mehr ins Bewusstsein rückt und sich im Nachgang darüber Gedanken macht, wie habe ich es eigentlich gemacht und wie könnte ich es an der einen oder anderen Stelle vielleicht verbessern und an den Ecken auch mit den Spielerinnen und Spielern mehr ins Gespräch geht und sowas im Training auch thematisiert.
Wenn Dennis von Stellschrauben spricht, dann denke ich dran, wie kann ich denn an den Schrauben? Was kann ich dort tun? Was kann ich im Training tun, um die Pausenansprache mit der Mannschaft zu trainieren? Baue ich es ein? Sprechen wir explizit darüber, über den Ablauf? Und was bedeutet das für mich als Trainer? Wie komme ich dort in die Reflexion rein? Muss ich mich mal aufnehmen oder filmen? Und wie sehe ich den Effekt? Aber was ich rausgehört habe, ist, da steckt viel Potenzial drin, um Spiele besser und erfolgreicher gestalten zu können. Und wie sieht es jetzt eigentlich unter Wettkampfbedingungen aus? Im Hochleistungssport, in der Bundesliga, in Spielen von Nationalmannschaften. Ich habe jetzt Rainer Kumm im Interview. Rainer war 7er Rugby-Nationaltrainer, mehrfach. Er ist Rugby-Bundesliga-Trainer in Hannover bei Germania List und seit über 30 Jahren im Trainergeschäft.
Wie merkst du denn, ob die Ansprache ankam?
Man hat ja so ein bisschen die Erfahrung, ganz einfach, wenn man die Spieler ja auch im Training hat und kennt und, sag ich mal, viel macht man ja auch über Mimik. Man sieht, ob die Leute, sag ich mal, ob die einen verstanden haben. Es ist immer wieder eingestreut wird, ist auch, dass man auch nochmal gezielt dann auf Spieler eingeht und sagt, nochmal fragt, beziehungsweise, dass die Spieler auch nochmal zum Schluss auch nochmal so ein letztes Wort haben.
Du redest über die Spieler. Bindest du die auch ein in die Ansprache oder in das Halbzeitgespräch?
Ja, das machen wir immer. Also auf jeden Fall, sage ich mal, immer die Leader. Ich sag mal, entweder Kapitän oder halt, wenn man so eine Leadership-Gruppe hat, so wie wir es momentan bei Germania haben, binden wir die natürlich dann immer mit ein, sodass die auch, sage ich mal, ein bisschen Feedback geben. Muss man manches Mal ein bisschen aufpassen, weil Spieler, je nachdem, wie das Spiel gerade läuft, immer so ein bisschen emotional sind, dass man dann, sage ich mal, vielleicht auch ja den einen oder anderen dann nicht gerade zu Wort kommen lässt, der so gerade so ein bisschen aufbrausend ist. Ne?
Kann ich mir gut vorstellen. Und auch wenn ich an mich selber auch als Spieler zurückdenke, dass es manchmal gar nicht so gut ist, so dann zu reden. Was siehst du als besondere Herausforderung beim 7er Rugby? Du hast dort maximal 1,5 Minuten.
Genau da ist der Punkt halt. Man hat also jetzt wenig Zeit. Ich meine, man hat jetzt Gott sei Dank die Pause ein bisschen länger gemacht. Also noch gar nicht so lange her, da hatte man 1 Minute. Ja, da war es ein bisschen schwierig, ob die Spieler überhaupt alles mitbekommen, das, was du ja gerade gefragt hattest und so. Und da, sag ich mal, haben wir bei der 7er Nationalmannschaft uns so eine kleine Technik abgeguckt von den Südafrikanern, die, sag ich mal, erstmal so eine kleine Atemübung machen, also die ersten 20, 25 Sekunden, so mal tief durchatmen, kurze Pause, nochmal wieder tief durchatmen, kann man so ähnlich so vergleichen, so wie es Biathleten machen, wenn sie zum Schießstand kommen oder auch mal im Basketball sieht man das ja auch, dass wenn die zum Freiwurf gehen, so, manche Spieler so ein bisschen ja erstmal so runteratmen, hat den Vorteil, dass die Spieler ein bisschen den Puls runterkriegen, dass sie wieder so ein bisschen fokussierter werden. Ja, dass sie dann, sag ich mal, einem auch besser folgen können. Hat zwar nur den Nachteil, dass man quasi diese Zeit quasi ja verliert, aber es ist halt einfach so, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass wenn man dann wirklich in diesen 30 Sekunden oder jetzt sogar vielleicht eine Minute, die man noch hat, die Informationen, diese ein, zwei Sachen, die man einfach anbringen will, dass die viel besser aufgenommen werden.
Mein glücklichstes Scheitern.
Rainer, hast du etwas, wo du sagst, da bin ich glücklich gescheitert?
Für mich so, jetzt auch gerade als Hannoveraner und da ich nun auch, sag ich mal, auch im Siemer-Rugby eine ganze Menge erlebt habe, für mich war so das schönste Scheitern, würde ich mal sagen, 2008 in Hannover bei den Hannover Sevens, bei der WM-Qualifikation, weil wir da wirklich sehr gut gespielt haben, ja, zwei Spiele unglücklich verloren haben und am Ende ja nicht zur Weltmeisterschaft gefahren sind, wobei wir doch da wirklich sehr, sehr knapp dran waren. Es war auch einer der traurigsten Momente, weil man, wenn man ganz eng davor ist und zur WM zu fahren und das Ticket zu buchen und dann, sag ich mal, ja, so ganz knapp scheitert, ist das natürlich, tut das auch weh, aber im Endeffekt, wenn man im Nachgang dann mal so überlegt, sagt man, oh Mensch, wir haben da doch eine ganze Menge und ganz viel richtig gemacht und wir waren ganz nah dran.
Als letzte Rubrik, und dieser Podcast wird für andere Trainerinnen und Trainer gemacht, der Tresor. Und was würdest du anderen Trainerinnen mitgeben zu einer gut gestalteten Ansprache?
Der Tresor.
Also wichtig ist, dass man wirklich versucht, ruhig zu bleiben. Wenn man merkt, dass die Spieler oder Spielerinnen selber hektisch sind, dass man dann eher versucht, ruhig zu bleiben, um dann wieder, sag ich mal, die Ruhe auch reinzubringen in das Team. Dann auch mal nicht zu viel reinzubringen. Ich habe jetzt eine Tochter, die Lehrerin ist und in der Grundschule. Und da habe ich mir so eine Sache gemerkt, so kleine Kinder, wenn man sich mit denen unterhält und auf die einredet, dass sie ja so nach 30 Sekunden oder 40 Sekunden zumachen, dass man wirklich versucht, auch diese Ansprache nicht zu lang zu lassen, sondern dass man das wirklich kurz macht. Ich habe mir angewöhnt, schon im Vorfeld halt auch so bestimmte Schlagwörter, sage ich mal, reinzubringen, so dass man anstatt einen ganzen Satz einfach nur so ein Schlagwort hat und dann sofort jeder weiß, was ist damit gemeint.
Durchatmen ist für mich das Schlagwort. Die Mannschaft erst einmal in der Pause ankommen lassen. Einen festen Ritus haben. Und sich bewusst sein, wie viel Aufmerksamkeit können denn die Sportlerinnen und Sportler überhaupt in der Pause auf einen richten? Und wer spricht dort? Und das ist auch der Bogen zu dem Gespräch mit Dennis. Nämlich, welche Worte werden benutzt? Wie spreche ich dort? Wie ist vielleicht auch die Körpersprache vom Trainer, der Trainerin? Ganz wichtig ist auch dabei, wer spricht noch. Mein Ansatz ist auf jeden Fall positiv bleiben, stärkenorientiert, nicht so stark auf die Fehler hinweisen. Aber wie ist es, wenn wenig Gutes passiert ist? Wie gehe ich denn dann mit der Mannschaft um? Mich hat ein wirklich interessantes Statement von meinem Freund und Trainerkollegen Florian Panos erreicht.
Was ich tatsächlich in Pausenansprache mache, das kann man vielleicht auch kontraproduktiv finden, aber ich nehme in der Mannschaft auch oft die Angst vorm Verlieren. Wenn man halt ein Spiel hat, wo ein Gegner quasi über 40, 50 Minuten sehr dominant ist und du Versuch um Versuch kassierst und dann die Spieler unter dem Post zusammenkommen und eigentlich alle wissen, dass das Spiel nicht mehr zu drehen ist, wenn man irgendwie 40 Punkte hinten liegt und einfach keinen Zugriff kriegt, dann gebe ich die Spieler tatsächlich frei. Und sage ihnen auch, dass es okay ist, Spiele zu verlieren, dass du daran wächst, dass du daran reifst und dass sie jetzt die Chance haben, im Spielmodus Dinge auszuprobieren.
Ich finde, das ist ein total spannender Ansatz. Die Mannschaft freigeben. Den Druck rausnehmen. Und gucken, was passiert. Vielleicht finden sie ihren eigenen Weg. Und das ist etwas, worüber ich später in weiteren Folgen auf jeden Fall nochmal nachdenken möchte. Über
das enge Korsett, in das wir vielleicht Spieler oder Mannschaften stecken? Und wie sieht's mit der Freiheit aus, mit der Kreativität?
This is the Yo-Yo Intermittent Recovery Test.
Das ist die nächste Folge der Pausenansprache, die Leistungsdiagnostik. Dir hat diese Folge gefallen? Dann abonniere doch die Pausenansprache oder empfehle sie weiter. Du möchtest mit mir in den Austausch kommen? Dann schreib doch einen Kommentar oder komm auf die Facebook-Seite. Ich würde mich freuen. Die Pausenansprache ist ein Projekt des Niedersächsischen Rugbyverbandes und dem Landessportbund Niedersachsen mit seinem Leistungssportteam um Manfred Kehm und Carsten Klinge. Die Pausenansprache wird gefördert durch den DOSB mit seinem Projekt Trainer in Sportdeutschland. Bis dann und bis bald.